Click and Rush, Folge 8 der zweiten Staffel. Letzte Woche ja das Special mit Christopher Schindler, davor eine geteilte Sendung mit einem Part normal und dann das Interview mit Markus Silva. Heute also wieder eine Besonderheit, weil Uli ist komplett im Live-Stress, hat heute ein Live-Spiel Manchester United kommentiert in der Champions League. Deswegen habe ich heute einen besonderen Gast, nämlich Chris McCarthy von 90plus ist mal wieder dabei. Chris, erstmal hallo und vielen, vielen Dank natürlich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, sage ich jetzt einfach mal.
Hallo, ja, also freut mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen und ja, ich springe immer wieder gerne ein.
Freut uns wirklich sehr, dann legen wir gleich los, denn wir haben ein bisschen was zu tun. Der Spieltag hat wieder eine Menge hergegeben, jetzt nicht so die krassen Oberthemen, aber das macht es ja noch viel schlimmer, weil wir nämlich dann wirklich in die Tiefe gehen müssen. Das erste Thema, das war ein Herzensthema deinerseits, nämlich der FC Arsenal, die momentan sehr, sehr gut dastehen und du gleich gesagt hast, das ist ein Thema für dich und ist es auch wirklich. Die Gunners haben die beste Abwehr der Liga, 7 Gegentore nur, kein Team hat weniger. Was ist denn da los?
Ja, ich würde sagen, das ist einfach so, das sind die ersten Früchte der Arbeit von Mikel Arteta. Das hat man schon gesehen, als er übernahm, dass er hier eine gewisse Struktur aufbauen will, eine gewisse Kultur. Und das geht auch formationsübergreifend. Er versucht, dieses Mindset zu entwickeln, dass alle Spieler mit nach hinten arbeiten, dass einfach eine Grundordnung herrscht. Und das scheint jetzt immer mehr zu funktionieren. Und darüber hinaus auch noch erwähnenswert natürlich, dass der Neuzugang Gabriel in der Innenverteidigung auch einen hervorragenden Eindruck macht. Ist so dieser Typ Innenverteidiger, den Gunners schon seit Ewigkeiten fehlt. Physisch groß, zweikampfstark, kopfballstark und dazu auch noch sehr, sehr ballsicher. Also da reift jetzt was zusammen bei Arteta und jetzt, wie gesagt, jetzt sieht man so die ersten Früchte auf dem Platz.
Ja, zu Thomas kommen wir dann später noch bei einem anderen Thema, aber auch der ist ja wirklich auch phänomenal eingeschlagen, muss man sagen, denn was natürlich schon auffällt, ist, dass er es natürlich mit dieser Dreierkette macht und davor mit Saka und Bellerin zum Beispiel, also dann in der Gegenbewegung also mit einer Fünferkette, also wenn man mal rein denkt, also so ein richtiger Zehner fehlt natürlich schon noch. Ich glaube, das ist so das Einzige, was man momentan noch sagen muss, dass einfach in der Offensive noch einer sein könnte, der ein wenig mehr kreiert, der ein wenig mehr öffnet, wenn da noch einer wäre, rein theoretisch. Ich habe letztes Mal in einem Artikel gelesen, den fand ich sehr interessant. Wenn er langfristig wieder zur Viererkette zurückfindet, ja, was natürlich nur geht, wenn es wirklich Stabilität herrscht, dann glaube ich, könntest du irgendwann wieder so einen richtigen Zehner implementieren, sei es dann Dani Ceballos oder wäre es dann auch, oder Neuzugang oder wie auch immer. Und ich glaube, dann könnte nach vorne noch mehr gehen. Aber im Grunde genommen ist es hinten schon absolut richtig, dass du dort hinten mit Gabriel jemanden hast, der es super macht, mit Kieran Tierney, der von dem ich sehr, sehr viel halte, von dem ich glaube, das kann wirklich mal einer der führenden Linksverteidiger der Premier League werden. Mit Thomas haben wir angesprochen, du hast mit Elneny jemanden, die beiden wurden unter der Woche schon verglichen mit Gilberto Silva und Patrick Vieira. Das ging mir jetzt noch ein bisschen zu weit. Aber also das ist schon, da ist wieder echt eine Menge drinnen. Jetzt ist es natürlich so, du hast Manchester United geschlagen, was natürlich etwas ganz Besonderes ist. Und vor allem, was man natürlich auch sagen muss, du hast natürlich diesen in Anführungszeichen Fluch gegen die Großen endlich mal auch von dir losgesagt. Ja.
Genau, das ist es. Seit 5 Jahren insgesamt 29 Spielen auswärts nicht mehr gegen die Top 6 gewonnen. Da ist es natürlich schon ein gewisser Effekt vielleicht für die Mannschaft. Es gibt wieder Selbstbewusstsein, wenn man auswärts gegen die Großen anreist. Aber dazu muss man auch sagen, da war noch etwas Besonderes dabei an diesem Sieg. Denn Arsenal hat in der vergangenen Saison auch schon gegen die Großen gewonnen, im FA Cup speziell, gegen City, gegen Chelsea. Und auch in dieser Saison gegen Liverpool und im Supercup. Aber all diese Spiele hatten was gemeinsam. Arsenal war in der passiven Rolle. Man ließ das Spiel auf sich zukommen und wollte den Gegner auskontern. Und jetzt gegen Manchester United hat man genau das Gegenteil gemacht. Es waren unfassbar dominante 45 Minuten, wo Arsenal United wirklich komplett an die Wand spielte. Und da sieht man so, dass dieses Mindset sich ändert. Und ich denke, dass dieser Sieg jetzt so ein bisschen was fürs Selbstbewusstsein machen kann, dass Arsenal auch endlich dann wieder gegen die großen Auswärts konkurrenzfähig ist.
Jetzt muss ich sagen, das ist auch noch ein Thema gleich dann bei uns später, Manchester United. Also ich meine, die sind natürlich auch momentan jetzt nicht unbedingt der Gradmesser. Trotzdem natürlich ist es sehr beeindruckend, dass Arsenal eben diese Punkte holt. Also dass du eben in solchen Spielen gegen Manchester United oder auch in den letzten Wochen, dass du dann einfach da bist, wenn es dann einfach wirklich wichtig wird. Und ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Du hast bei keinem Spiel mehr das Gefühl bei Arsenal, die schenken das her. Oder die sind irgendwie, heute sind sie irgendwie nicht da. Das hast du selten. Ich meine, klar, gegen Leicester kann man jetzt drüber sprechen, da warst du auch bedeutend besser als Leicester. Jamie Vardy hat einfach einen guten Moment. Das kann immer mal passieren, das ist klar. Gegen City kannst du verlieren, gegen Liverpool kannst du verlieren. Aber der Rest war eigentlich gut gemacht, muss man wirklich klar sagen. Gegen Sheffield gewonnen, was auch nicht einfach ist. Du hast Fulham dann gleich richtig dominant besiegt. Auch in Europa League marschierst du. Also das ist etwas, was ich finde bei Arteta, das merkt man einfach sofort, dass kein Spieler hat irgendwie das Gefühl, ich kann hier locker irgendwas machen, das passt schon so. Und dieses Larifari unter Wenger, wie ich es immer genannt habe, diese Schönspielerei, wenn draußen der Platz schön gemäht ist und es hat 35 Grad Sonnenschein und wir haben drei Naseris und drei Rositzkis auf dem Feld, dann und wir führen 3-0, dann macht man auch noch 5-0, okay. Aber diese dreckigen Siege, dafür war Arsenal jetzt nicht unbedingt bekannt. Und das dann gegen Manchester United so hinzubekommen, finde ich wirklich schon sehr beeindruckend, muss man wirklich sagen. Das ist natürlich noch nicht alles unbedingt Wahnsinn, wenn man sich das ansieht. Ich meine, es sind ein paar 2-1-Siege dabei, 2-2-1-Siege dabei, ein 1-0 gegen Fulham, okay. Aber es muss natürlich schon noch irgendwie sich nach oben steigern, um wieder langfristig in den Top 6 dann irgendwann mal zu sein. Aber ich finde, alles, was wir sehen momentan, unter den gegebenen Voraussetzungen, die sie haben, also die großen Millionen sind nicht ausgepackt worden, dafür verhältnismäßig ja eh noch viel, aber so das ganz große letzte Commitment der Besitzer hat man ja immer noch nicht das Gefühl, und dass trotzdem so diese Aufbruchsstimmung herrscht, dass eigentlich jeder weiß, okay, egal was passiert, auf dieser Trainerposition sind wir auf jeden Fall richtig besetzt. Das ist schon mal klar. Und da und den einen oder anderen Fußballer können wir in der Zukunft auch noch gebrauchen, weil du weißt ganz genau, mit so einem Thomas kannst du die nächsten 5 Jahre locker bestreiten. So wie der wird gut altern, bin ich mir ziemlich sicher. Du hast den Bukayo Saka, der ist wahrscheinlich auf jahrelang in dieser Mannschaft. Und du weißt, Kieran Tierney mit Sicherheit auch. Dann wächst irgendwann mal so ein Willock rein, so ein Reece Nelson vielleicht auch. Ein Guendouzi vielleicht, wenn du ihn wieder hinbekommst, wenn er dann wieder zurückkommt. Saliba, Gabriel. Du hast ein paar Eckpunkte, wo du weißt, die werden dir vielleicht in 5 Jahren noch da sein und können in einer guten Mannschaft auch noch irgendwie mitspielen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was bei Arsenal momentan wirklich sehr, 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 sehr positiv heraussticht, dass einfach gewisse Zukunftssicherheit wieder da ist. Und zumindest, dass nicht mehr so eine Zukunftsverdrossenheit herrscht, so wie es man nennt.
Genau, es herrscht einfach wieder eine gewisse Euphorie. Und die war nicht mal unbedingt durch Ergebnisse gemessen in den letzten Monaten, bis jetzt besser gesagt, und auch vor dem FA Cup, sondern wie du sagst, Arteta hat es geschafft, einfach die Stimmung zu ändern. Er hat geschafft, eine gewisse Kultur zu etablieren. Und man merkt jetzt auch langsam, dass auf dem Platz einiges passiert. Das hat man schon vorher im Ansatz gesehen. Und jetzt wird es immer besser, immer besser. Und wie du sagst, das nächste Ziel wird es sein, die Offensive zu verbessern. Denn da haben sie jetzt wirklich keine Bäume herausgerissen. Aber ich denke, das könnte auch ein bisschen in den Plan passen, dass Arteta die Sache von hinten erst rangegangen ist, etwas alles stabilisieren und jetzt mit der Offensive weiter beschäftigen. Und natürlich, da fehlt auch noch das ein oder andere Puzzlestück, da bin ich mir sicher. Es ist ja auch kein Zufall, dass man noch an Hussein Aouar baggerte und da scheiterte. Also, aber insgesamt, ich denke, wenn man jetzt mal ein Jahr zurückblickt unter Emery, wo man da war und wo man heute ist, das ist schon ein Riesenfortschritt und lässt einen bestimmt im Norden Londons auch so optimistisch in die Zukunft blicken mittlerweile.
Ja, absolut. Also das muss man wirklich sagen. Also das ist schon sehr, sehr positiv, was da momentan passiert. Ich bin schon so ein bisschen im Arsenal-Modus, weil ich ja Arsenal nächste Woche kommentiere und schon angefangen habe, mich so ein bisschen vorzubereiten. Ein Thema, das ich dir ganz gerne natürlich noch stellen würde, eine Frage, die ich gerne stellen würde. Pierre-Emerick Aubameyang, letzte Saison eigentlich, glaube ich, hatte fast in jedem zweiten Spiel getroffen, war irgendwie, glaube ich, an fast 50% der Punkte beteiligt oder sowas. Und seine Spiele waren irgendwie 20 extra Punkte wert, seine Tore so. Wie siehst du seine Form? Weil momentan ja eigentlich so, was man hört, so die Kritik ist, seit er unterschrieben hat, ruht er sich auf dem Geldkoffer aus. Ist das übertrieben? Oder wie siehst du seine Situation momentan?
Also das halte ich in der Tat für übertrieben, weil man sieht, Aubameyang, seit Arteta da ist, auch die Drecksarbeit machen. Er grätscht im eigenen Strafraum, er beackert den Flügel. Klar, er ist Mittelstürmer, wird an seinen Toren gemessen, überhaupt keine Frage. Aber wenn es jetzt darum geht, dass er sich auf dem Geld ausruht, das ist auf gar keinen Fall, das trifft auf gar keinen Fall zu, denn er betreibt den gleichen Aufwand, er spielt sich in die gleiche Situation, er übernimmt Verantwortung. Er hat einfach vielleicht eine schlechte Phase momentan, was das Ganze vor dem Tor angeht. Die hat jeder Topstürmer mal, hat jetzt ein Elfmetertor gemacht gegen United, das wird ihm vielleicht wieder ein bisschen geholfen haben. Also ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich würde sogar damit rechnen, dass wir am Ende der Saison ihn wieder ganz oben im Kampf um die Torjägerkanone sehen, denn er fühlt sich wohl, er fühlt sich unter Arteta sehr wohl. Arteta war auch wohl ausschlaggebend, dass er überhaupt verlängert hat. Und ich schätze die Situation weniger dramatisch ein und denke, dass es einfach mit der Zeit wieder kommen wird.
Alles klar. Okay, dann glaube ich, sind wir da ja schon mal soweit ganz, ganz, ganz gut unterwegs gewesen bei Arsenal. Ein Spiel, das mich sehr interessiert hat, war Leeds gegen Leicester. Ich habe Leicester 4-1 gewonnen. Ich war sehr beeindruckt, allein schon mal aufgrund der Höhe. Jetzt haben die Engländer so draus gemacht, Leicester ist so ein wenig der Gewinner des Spieltages, weil es ja wirklich so knallend war irgendwie, dieser Sieg. Siehst du das auch so oder ist das ein bisschen zu viel, dass Leicester gleich der Gewinner des Spieltags hingenommen wird? Und die nächste Frage natürlich anschließend, was traust du denen zu in dieser Saison?
da hätte meine Antwort direkt, ja, das hätte direkt mit eingeflossen in die Antwort, was die Perspektive ist, denn es ist nur ein Spiel. Natürlich sind sie jetzt rein tabellarisch der Gewinner des Spieltags, sind jetzt dadurch Zweiter geworden, haben einen sehr unangenehmen und nicht zu unterschätzenden Gegner bequem geschlagen. Aber wenn man sich das Spiel anguckt, war es wieder so typisch Leicester und das ist überhaupt keine Kritik, aber es war einfach sehr viel Pressing, wenig Ballbesitz und sehr viel Effizienz vorne im Sturm, vor allem durch Jamie Vardy. Und das ist so die typische Leicester-Blaupause. Darüber hinaus hatte Leeds noch einen schwachen Tag und da kann man schon so ein bisschen draus hören, was die Perspektive angeht. Es ist für mich relativ ähnlich zur letzten Saison, da hat man auch losgelegt wie die Feuerwehr. Es ist ein sehr intensiver Spielstil und der Kader ist nicht unbedingt breiter geworden. Also ich denke, es wird relativ ähnlich laufen wie im Vorjahr. Man legt einen sehr guten Start hin und irgendwann geht so ein bisschen die Puste aus.
Ja, ich glaube, das ist ähnlich. Also ich finde, dass der Kader, ja, du hast Chilwell verloren. Also im Endeffekt ist der Kader schon ein bisschen breiter geworden mit Cengiz Ünder zum Beispiel. Hast du jemanden, den du dann von der Bank bringen kannst, hast du irgendwie so, glaube ich, in jeder Position einen ganz ordentlich dazugehört, aber jetzt nicht so wirklich tief, dass man sagen kann, wow, das wäre einfach zu teuer gewesen. Das Problem, das ich bei Leicester immer sehe, ist, ja, also wie du sagst, glaube ich, das trifft es auf den Punkt, der Start ist gut, war letztes Jahr auch. Genau, das ist aber auch dann, wir alle wissen ja, oder können das ja nicht ausblenden, dass danach eigentlich komplett nichts mehr war ab Weihnachten. Und ich glaube, dass das wieder droht. Du spielst jetzt zusätzlich auch noch Europa League. Das kann richtig heftig werden und der Kader ist nicht so viel breiter geworden, wie wir gesagt haben. Und das größte Problem, was ich eigentlich habe, ist, die größte Sorge bei Leicester ist eigentlich immer, wenn sie das Spiel machen müssen. Und das wird gegen die Burnleys dieser Welt und gegen die Sheffields dieser Welt kommen. Weil Leeds ist ein Team, das einfach den Anspruch hat, wir wollen gegen jeden Gegner auf der Welt mitspielen. Das haben sie gegen Liverpool getan, Respekt, das haben sie eigentlich gegen alle Teams bis jetzt gemacht. Oft auch sehr positiv, aber bei ihnen ist das immer so, entweder ist es so ein Give and Go. Also entweder du gewinnst oder du verlierst. Das ist meistens so ganz überspitzt formuliert. Und das ist natürlich für Leicester, eine Mannschaft, die gern kontert, gefunden ist, fressen. Wenn du natürlich aber siehst, dass du gegen diese Burnleys dieser Welt Tiefe generieren musst, weil du ja sonst Jamie Vardy gar nicht in Position spielst, weil was willst du denn mit dem, wenn der am Strafraum den Ball bekommt? Das ist ja nicht sein Spiel, sondern du musst es ja schaffen, wenn der Gegner hochgestaffelt ist, den Gegenzug einzuleiten, gleich mal Vardy in den Raum zu schicken, der läuft alleine auf dem Torwart zu und dann passiert was. Aber das war so oft diese Spiele, ich habe die auch letzte Saison sehr häufig kommentiert, gerade in diesen Phasen, wo du echt das Gefühl hast, okay, jetzt spielt ihr halt schon seit 20 Minuten lang um den Strafraum rum, aber keiner hat eigentlich auch nur irgendwie eine Idee, wie das funktionieren kann. Und ich glaube, dass das Problem wird, wenn diese Spiele kommen, gegen Burnley, gegen Southampton zum Beispiel auch, die sie vielleicht auskontern werden, ja, oder so ein Crystal Palace, die dreckig hinten drin stehen werden, Sheffield United, die arbeiten werden, dann glaube ich, wird sich zeigen, wie weit Leicester ist. Und diese Spiele gab es schon, sie haben gegen Aston Villa verloren, okay, gegen die kannst du momentan verlieren, aber du hast auch 0-3 gegen West Ham verloren, die eigentlich halt wirklich nur mauern und schauen, dass sie irgendwie dann irgendwann mal doch drei Standards was machen oder so. Also ich glaube, dass da die Krux liegt bei Leicester, sie müssen halt einen Plan B entwickeln. Und da ist halt die Frage, nicht unbedingt, ob Brendan Rodgers das hat oder versteht oder wie auch immer, sondern eher, ob die Mannschaft das umsetzen kann. Ich glaube, da ist dann eher so die Krux, ob die das hinbekommen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
Ja, da bin ich ganz bei dir und um das Ganze noch so ein bisschen zu bestärken, siehst du ja auch diese tollen Siege in dieser Saison, gegen Man City 5-2 gewonnen, gegen Arsenal letzte Woche gewonnen 1-0, aber die haben genau das untermauert, was du gerade gesagt hast, wenig Ballbesitz, um die 30%, um genau zu sein, gegen spielstarke Mannschaften und vorne eiskalt gewesen, also genau das ist es eben. Die haben jetzt gegen mehrere Top-Teams gespielt zum Auftakt der Saison, sie stehen natürlich dementsprechend gut da, das heißt, sie können mit den Top 6 konkurrieren und so weiter und so weiter, aber jetzt wird eben auch dieser Test kommen gegen die kleineren Mannschaften, wo du eben, wie du sagst, das Spiel selbst in die Hand nehmen musst und erwarte ich auch ein bisschen mehr von einem James Maddison beispielsweise, wird hoch gelobt, auch völlig zu Recht, aber er muss auch einfach mal bei solchen Spielen das Heft in die Hand nehmen und das sehe ich bei ihm noch zu wenig, da ist es viel auf Gegenangriffe bei ihm fokussiert und individuelle kleine Momente, aber er muss auch einfach mal dieses Spiel komplett leiten und das werden wir sehen, ob Leicester sich dahingehend auch unter Rodgers entwickelt.
Absolut, also wenn er so on point wäre, wie sein Friseur das jede Woche ist, dann glaube ich, wäre eine Menge gewonnen bei James Maddison. Ich bin großer Fan, aber das ist halt einfach manchmal auch der Schönwetterfußballer, so ein klein wenig. Genau. Da können wir gleich zum Gegenpool kommen. Zum Gegenpol, so sagt man richtig. Gutes deutscher Hebel. Der FC Everton ist für mich so ein wenig der Verlierer der Woche. Du hättest mit einem Sieg gegen ein Team, das du besiegen kannst, Newcastle United, hättest du zurück in die Tabellenspitze springen können und verlierst das eigentlich total unspektakulär 1-2. War für mich ehrlich, ich habe das Spiel ja auch kommentiert, also Everton mit quasi nur gefühlt 5 offensiven oder zentralen Mittelfeldspielern, weil ja James Rodriguez mit einer Hodenverletzung ausfiel. Ich hab mir das auf Sendung erspart, dieses Wort zu erwähnen, sondern habe es in Teamverletzung genannt, weil das ist dann immer, da kriegst du dann immer Zuschriften von Leuten, das wirst du gar nicht wissen. Deswegen habe ich es mir lieber gespart. Aber ja, das ist natürlich schwierig, weil das ist natürlich eine schwerwiegende Verletzung oder ein schwerwiegender Ausfall ist, sagen wir so, er wird nächste Woche wieder spielen können. Luka Dinje war gesperrt, rote Karte. Dazu Richarlison war gesperrt, rote Karte. Und dann sind natürlich diese Außen schon mal ja quasi raus gewesen. Er hat es dann quasi ohne gelöst, sondern mit André Gomes gespielt und hat natürlich versucht, dann die Außenverteidiger in Kunku links und rechts war es Jonjo Kenny, die dann weiter nach vorne zu ziehen, um dann da nochmal Tiefe zu generieren und haben sich die Mittelfeldspieler das ein oder andere Mal fallen lassen in der Absicherung. Im Grunde genommen, ist es halt einfach auch typisch Newcastle, ja, hinten einfach mal abwarten mit einer Fünferkette, einfach nichts zuzulassen. Das ist natürlich gegen so einen langsames Everton, die gar keine Dynamik hatten, weil eben die Außen gefehlt haben, weil die Kreativen gefehlt haben. Und dann haben sie ja zweimal gekontert. Einmal gab es dann eine Elfmeter-Geschichte, die Matt Wilson verwandelt, einmal ein Konter und dann standen es 2-0 und war es eigentlich schon vorbei. Der Anschlusstreffer kam weit zu spät. Jetzt ist die große Frage natürlich, wir haben ja Everton vor der Saison, glaube ich, so rangiert um Rang 7 rum, so an die Top 6 andockend. Ist das jetzt, werden die jetzt langsam nur sicher durchgereicht oder war das jetzt so, ja, kann ja mal passieren, also gegen Newcastle kann man mal verlieren oder ist das zu viel?
Also ich würde sagen, das kann mal passieren, hatten wir letzte Woche gegen Southampton. Das gegen Newcastle ist eher so ein bisschen, wie soll man sagen, da war die Lupe auf dem Kader drauf. Er hat einen guten Sommer, gar keine Frage, aber da ist ähnlich das Problem wie bei Leicester. Du kannst einen James Rodriguez nicht ersetzen, du kannst einen Richarlison nicht ersetzen und du kannst auch einen Dinje nicht ersetzen. Und wenn die alle drei ausfallen, dann wird's auch gegen Newcastle eng. Und du hast direkt gesehen, Ancelotti musste ein bisschen umorganisieren, musste mit so vielen zentralen Mittelfeldspielern ran und da war die Offensive so trist wie bevor Ancelotti kam. Und dann hilft auch ein Calvert-Lewin nix, wenn der vorne drin in der Luft hängt. Also ja, es kann passieren irgendwo, aber es zeigt auch, wo die Limitierungen der Toffees sind. Es ist klar, dass sie keine Meisterschaftsanwärter sind, obwohl sie da einen tollen Start hatten. Ist auch wahrscheinlich klar, dass sie eher nicht um die Champions League mitspielen werden. Also ich denke, an der Saisonprognose wird sich nicht viel ändern. Es sei denn, dass es noch signifikante Ausfälle gibt, aber ich denke, am Ende Platz 6, Platz 7, das ist auch, was der Kader einfach ist. Und da muss man auch keinen Hehl draus machen. Wäre aber auch aus Sicht vom FC Everton einfach auch ein Schritt in die richtige Richtung. Mit Ancelotti ist man auf einem guten Weg. Also wenn man sich dann da kontinuierlich noch verbessern kann, punktuell verstärken kann, ist das ja auch in Ordnung.
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich glaube, dass diese Taktik, die kannst du, also ich glaube, ich klinge am Reißbrett ganz gut, wenn du dir überlegst, ja, okay, wir spielen 4-3-2-1 mit offensiven Außenverteidigern, dann kann sich so ein Alan und so ein Delph mal fallen lassen und dann wird Doucouré mithelfen, Alan mithelfen, dann wird so ein Sigurdsson mit Gomes und Calvert-Lewin, da haben wir genug Leute, die es. Aber es ist halt einfach null Tempo und ich glaube, das ist halt das, was wir auch schon vor der Saison besprochen haben. Genau. Du hast einfach im Endeffekt keine Außenspieler, weil selbst James Rodriguez, der es ja momentan überragend macht, ist ja kein gelernter Außenstürmer und kein gelernter Außenspieler, der mal ein bisschen die Grundlinie runtergeht. Und das ist ja genau das Ding. Und da fehlt mir einfach so ein wenig die Tiefe. Das Ding ist, du hättest ja mit Anthony Gordon, mit Alex Iwobi und mit Cheng Tosun zum Beispiel oder mit Bernard, du hättest ja 4 gehabt, die vielleicht sogar noch offensiver gewesen wären. Dann musst du vielleicht mit einem Zweiersturm spielen, wie auch immer. Oder mit 3 vorn, du spielst mit Iwobi und mit Gordon. Die haben ja eine gewisse, zumindest Intelligenz oder zumindest mal eine gewisse Tiefe. Aber so ein Sigurdsson geht sicherlich jetzt nicht groß steil in den Strafraum rein. Ein Gomes macht das auch nicht. Und dann, glaube ich, hast du einfach ein großes Problem, dass du zu statisch bist gegen ein Team wie Newcastle, die ja sowieso schon ein Defensivteam sind und trotzdem war Steve Bruce zuletzt noch zu wackelig und er hat dann nochmal im Mittelfeld mit Longstaff jemanden dazugebracht, Longstaff, Hendrick und Almiron, also 3, die einfach laufen wie die Verrückten und dann zusätzlich zu der Fünferkette nochmal dazu arbeiten. Das heißt, du hast quasi 8 Defensive gehabt, die einfach halt nur drauf gelauert haben, irgendwann mal den Ball zu erobern und dann zu kontern. Hat nicht oft funktioniert, aber die wenigen Male waren dann wirklich sehr effektiv und dann hast du halt ein großes Problem an Everton Stelle. Das muss man ganz klar sagen. Ja, und deswegen, absolut. Ja, im Endeffekt, ich glaube, dass Karl Ancelotti sich ein wenig vercoacht hat, weil er einfach wahrscheinlich auf dem Reißbrett dachte, Nkunku und Kenny, die werden so offensiv spielen können, die werden so viel Ballbesitz haben, dass die auch mal mitgehen können. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert, weil auch die beiden überhaupt keine Tiefe generieren konnten. Und dann hast du halt einfach das Problem. Und deswegen, ja, Everton ist mit Sicherheit ein gutes Team. Die werden auch mit Sicherheit da oben weiterhin dranbleiben, glaube ich schon. Aber dass sie jetzt um die Meisterschaft mitspielen, also das, glaube ich, haben ja auch bloß wieder irgendwelche wahnwitzigen dann so gesehen, die halt dachten, wir kriegen ein Leicester 2.0. Aber ich glaube, jeder, der die Premier League kennt, der weiß, der Winter ist hart und wie hat Jürgen Klopp so schön gesagt, der Oktober ist quasi ein Dezember, der November ist quasi ein Dezember und der Dezember bleibt ein Dezember. Damit sagt sie schon alles. Diese Saison wird noch härter als jede andere Saison. Und jetzt, glaube ich, wird sich dann eben zeigen, wer wirklich diese Tiefe hat und die Erfahrung hat. Und dann werden halt wieder die Großen vorankommen. Das ist halt einfach nur mal so, die haben einfach halt einfach ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, das ist dann im Endeffekt so, dass Everton dann irgendwann wieder eingenordet wird, dort, wo sie ja nicht hingehören, klingt jetzt irgendwie zu hart, aber wo man sie halt einfach dann verortet im Endeffekt. Und das ist dann angedockt an die Big Six, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist ja auch schon, wenn man es mal überlegt, ich habe mit Markus Silber ja drüber gesprochen, der sagt ja auch, das ist ein Projekt gewesen, wir wollten da unten wieder raus. Und das dann so zu machen, da wieder so hinzukommen und innerhalb quasi eines Jahres, in dem sie im Winter noch, glaube ich, Anfang Dezember unter Silber ja noch Abstiegsplatz waren und jetzt quasi wieder dastehen, wo sie jetzt sind, auch da, dasselbe, was wir bei Arsenal ja gesagt haben, können wir hier auch hinprojizieren. Respekt, Everton, das muss man wirklich klar sagen. Dennoch muss man auch sagen, mir hätten vielleicht so ein, also es hätte richtig ein Elite-Außenstürmer noch gereicht, um wirklich zu sagen, okay, cool, mit Richarlison spielen wir über links, rechts spielt der andere und dann haben wir Calvert-Lewin, das passt doch perfekt. So musst du Kramers eigentlich dort aus der 10 wegnehmen und musst dann auf der 10 wieder rumschustern. Also du hast halt immer noch ein Problem, aber wer hätte denn erwartet, dass Everton aus einem Abstiegskandidaten innerhalb einer Transferperiode ganz, oder ja, quasi zwei mehr oder minder, aber die Winter war es auch nicht so, dass du da wieder hinkommst, das hat ja, glaube ich, keiner erwartet. Also ich glaube, das kannst du auch nicht erwarten. Das wäre einfach zu viel.
Okay. Ja, absolut richtig. Also du hast es schon zusammengefasst. Ja. Ich muss auch gar nichts ergänzen. Ich wollte eben auch sagen, du hast Ancelotti, du hast einen guten Trainer noch gefunden, der sich mit dem Projekt auch noch identifiziert. Und von daher bist du auf dem richtigen Weg.
So, jetzt kann ich wieder mal zeigen, was ich in der Übergangsschule gelernt oder in der Überleitungsschule gelernt habe. Guter Trainer ist das Stichwort. Maurizio Pochettino war bei den Kollegen von Sky, oder ich glaube bei Sky war es, oder? Ich glaube am Montagabend. Und hat dort sehr interessant gesprochen. Zum Beispiel, dass er nach wie vor natürlich schon ein bisschen gefrustet war, als er bei Tottenham entlassen worden ist, weil 6 tolle Jahre waren. Weil er natürlich auch gedacht hätte, er hätte es noch rumreißen können. Die erste Frage, glaubst du, er hätte es rumreißen können? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage. Glaubst du, er hätte das gekonnt?
Nein, das glaube ich nicht. Und das ist auch keine Kritik an ihm. Ich habe eher das Gefühl, dass die Mannschaft nach so vielen Jahren unter Pochettino einfach ausgebrannt war. Dazu muss man auch sagen, dass Tottenham mit begrenzten finanziellen Mitteln immer arbeitete, aber mit diesen Mitteln dennoch nicht schaffte, sich punktuell zu verstärken. Das heißt, dass jahrelang dieselben Leistungsträger gefordert waren, in einem kleinen Kader, in allen Wettbewerben. Und irgendwann, und dazu muss man auch noch sich diesen Spielstil von Pochettino anschauen, der ist sehr, sehr intensiv, der geht auf die Knochen und irgendwann ist einfach der Zenit erreicht. Und das hat man schon in der Saison davor gesehen. Wir haben jetzt 2021, Ende 18/19 hat man schon gesehen, dass Tottenham so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht und das wurde da so ein bisschen durch das Champions League-Finale kaschiert, meiner Meinung nach. Und dann war eben irgendwann Druck und du siehst einfach, dass du dich sehr viel auf Kane und Son verlassen musstest, tust du übrigens immer noch, aber insgesamt ist es jetzt schon viel griffiger. Also nee, ich glaube nicht, dass Pochettino es geschafft hätte mit seiner Art und Weise. Der Kader hat einfach auch genug von ihm gesehen und irgendwann ist auch die Halbplatzzeit eines sehr guten Trainers am Ende einer Mannschaft.
Ja, was ich sehr bezeichnend finde, ist, ich glaube, dass er mit diesem Interview sich, glaube ich, schon einen Gefallen getan hat, weil es wirkte sehr, sehr dezidiert und sehr, sehr aufgeräumt, trotzdem emotional, also liebt den Verein noch und so weiter. Ich glaube, es war ganz gut so, weil, also ich habe zum Beispiel kein einziges kritisches Wort über das Interview gelesen, sondern es war einfach so quasi, endlich ist Potsch mal wieder irgendwo im Fernsehen und spricht mal wieder über Tottenham, cool, und endlich dürfen wir ihn mal wieder sehen. Ja. Ich glaube, das war schon gut. Ich glaube auch, was du gesagt hast, ist komplett richtig. Da hat einfach eine Komponente gefehlt und ich glaube, das ist dann die Krux, die aus einem guten Team ein Gewinnerteam macht. Das ist, ich habe das schon mal gesagt. Wenn man sich mal Liverpool anschaut, die haben das Champions League Finale verloren. Was haben sie gemacht? Sie haben im nächsten Jahr gesagt, okay, jetzt hast recht. Haben das Champions League Finale gewonnen. Haben die Meisterschaft knapp liegen lassen. Was haben sie daraus gemacht? Sie sind im nächsten Jahr Meister geworden. Und ich glaube, das ist genau das Ding. Tottenham hat die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte gespielt. Und was ist im Jahr darauf passiert? Sie haben nicht gesagt, jetzt reißen wir uns zusammen und machen das. Sondern sie haben sich gegenseitig zerfleischt. Der eine wollte mehr Geld, der andere wollte weg. Eriksen. Ja. Dann plötzlich hieß es ja, der und der will da, will da und da nicht mehr spielen. Der und der darf da nicht mehr spielen, bla bla bla. Es gab einfach nur Ärger. Die Neuzugänge haben nicht gefruchtet. Und dann hast du so eine Situation, dass irgendwie alle da sitzen und sagen, okay, ab jetzt bin ich wieder eine Ich-AG, bei einer Mannschaft sind wir nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das große Problem gewesen, wenn man sich das ansieht. Die hätten eigentlich alles gehabt. Ja, wenn man sich zum Beispiel mal die Mannschaft ansieht, die mit der Jupp Heynckes Triple-Sieger geworden ist. Das sind alles Spieler gewesen viele Spieler sind aus Deutschland, sind zusammengewachsen über Jahre hinweg, kennen sich seit Ewigkeiten. Jeder wusste irgendwann mal, was der andere tut, und irgendwann sind die allesamt zu Führungsfiguren geworden. Und das hätte Tottenham grundsätzlich auch gekonnt, wenn du das mal überlegst, wie lange Alderweireld, wie lange zum Beispiel eben dann so ein Eriksen, so ein Kane, Son, wie lange die alle schon zusammengespielt haben, Dele Alli, nicht zu vergessen, wie lange die alle schon zusammengespielt hätten, wenn die, und das Potenzial haben die ja alle, unbestritten, irgendwann mal was Großes zu tun oder was Großes zu sein, zu werden. Ich glaube, wenn das zusammen geblieben wäre, wenn die es geschafft hätten, den nächsten Schritt zu gehen, der schwierigste ist, zugegeben, ich glaube, dann wäre da mehr drin gewesen. Aber ja, so musste Pochettino dran glauben, und das tut mir schon ein bisschen weh. Was machen wir daraus, dass er sagt, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich meinem Freund José Mourinho die Mannschaft übergeben konnte, so quasi, und dass er jetzt so erfolgreich ist. Ich will jetzt nicht sagen, ich glaube es ihm nicht, aber glaubst du es ihm voll und ganz, oder ist es so, ist er schon noch ein bisschen drin, so quasi, naja, also ich glaube, der wäre schon ganz gern selber noch Trainer. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch eine PR-Maßnahme, diese Aussage, ein klein wenig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es ist so eine Art Gentleman-Aussage. Ich denke auch, dass er seinem Ex-Verein alles Gute wünscht und auch hofft, dass der Verein erfolgreich ist insgesamt. Aber jeder, der zum Beispiel mal selbst Fußball gespielt hat und dann mal auf der Bank sitzen musste und gesehen hat, wie sein Ersatz irgendwie ein Tor schießt beispielsweise, der weiß, dass man das dann so ein bisschen zähneknirschend sich freut, weil man gerne natürlich selbst derjenige wäre, der für diese Momente sorgt. Also ich denke, dass Pochettino auf jeden Fall eine gewisse Wehmut hat. Eben wie du sagst, es war die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte und du bist da ohne Titel rausgegangen. Und den hätte Pochettino wahrscheinlich unbedingt gewollt, natürlich, um seinen Status da zu untermauern. Hat leider nicht passiert für ihn. Und dementsprechend, ja, er wird immer so ein bisschen wehmütig draufschauen, wenn Tottenham jetzt erfolgreich ist. Aber ich denke mal, er will jetzt auch selbst seine eigene Geschichte schreiben, wenn es an den nächsten Club
geht. Absolut. Und genau das war ja auch etwas. Er hat über einen Zukunftsplan gesprochen. Er meinte, er würde auf das richtige Projekt warten. Was ist denn das richtige Projekt für ihn? Was glaubst du denn, wo passt er hin?
Also ich denke, dass sein nächstes Projekt und sein nächstes Thema sein wird. man hat ja schon, als Pochettino bei Tottenham war, immer wieder die Gerüchte aus Manchester gehört, dass er bei Manchester United das Amt übernehmen soll. Und ich kann mir vorstellen, dass Pochettino auch sehr gerne in England bleiben würde. Wenn man jetzt so in Europa sich umsieht, bei Vereinen, käme mir jetzt höchstens noch PSG vielleicht in den Sinn als so Außenseiterkandidat, wenn Tuchel tatsächlich nicht verlängern sollte. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich jetzt mittlerweile komplett auf Manchester United eingeschossen habe. Und wenn Pochettino noch ein bisschen geduldiger ist, wird er diesen Job womöglich auch bekommen.
Es gibt schon eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, Real Madrid oder Barcelona. Das kann ich mir schon irgendwann auch nochmal vorstellen, ehrlich gesagt, dass das passiert. Da muss natürlich was passieren, dass da irgendwann entlassen wird. Aber grundsätzlich könnte ich mir das schon gut vorstellen. Ich meine, er spricht Spanisch, er hat selber in Spanien lange gespielt. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das in irgendeiner Welt passieren würde. Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube auch, Manchester United ist einfach das Nächste, was kommen wird, weil, und da sind wir dann auch eben schon beim nächsten Thema, Manchester United, die ja momentan wirklich nicht funktionieren. Und wenn man momentan auch den Medien so Glauben schenken darf, ja, man braucht sich ja bloß mal die Statistik anschauen. Man ist auf Rang 15 der Premier League, klar, ein Spiel weniger, aber Rang 15, ja, wir reden hier nicht über West Brom oder wir reden hier nicht über Crystal Palace oder so, sondern wir reden über Manchester United. Dazu haben sie, glaube ich, die ersten 3 Spiele zu Hause im Old Trafford allesamt verloren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist ein Club, der einfach Probleme hat. Und da kann man natürlich gern sagen, letzte Saison 14 Spiele am Schluss ungeschlagen, super toll, alle dachten, jetzt geht's los. Und dann kam der Sommer, ja, in dem Maguire die Geschichte auf Mykonos, dann die Geschichte mit Greenwood, der bei der Nationalmannschaft Ärger gemacht hat und abreisen musste. Es gab Ärger jetzt mit Wan-Bissaka zuletzt, es gab zuletzt dann immer mal wieder Ärger auch mit Brandon Williams, es gab Ärger mit Pogba, will er verlängern oder nicht, der hatte Corona, lauter solche Sachen. Also es gab einfach nur Ärger eigentlich, dann keine Transfers, die funktioniert haben, also es gab nur Ärger. Jetzt ist die große Frage, das ist ein Satz, den ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert fand. Ich finde, Roy Keane sagt 99% komplette Scheiße, aber er hat manchmal auch wirklich einen Prozent, wo er recht hat. Er sagte zum Beispiel, ich habe mir angeschaut, wie die Spieler sich allein schon mal aufwärmen. Das war eigentlich kein Aufwärmen, das war ein Traben. Das ist mir grundsätzlich wurscht, was die Spieler machen, weil das ist ihr Ding. Das Problem ist bloß, Ole Gunnar Solskjaer wird wegen so einer Scheiße seinen Job verlieren. Und ich glaube, da hat er recht. Oder liege ich da falsch?
Ja, doch, bin ich ganz bei dir, aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Solskjaer auch eine große Rolle dabei spielt. Wir hatten es ja schon in der Saisonvorschau darüber gesprochen. Ich bin kein großer Solskjaer-Fan. Mir hat auch zu der Siegesserie im letzten Jahr ein bisschen was gefehlt. Und das passt so ein bisschen zu dem, was Keane sagt. Gerade weil wir auch über das Arteta-Thema gesprochen haben. Mir fehlt seit Tag 1, als Solskjaer da ist, fehlt mir so eine gewisse Handschrift. Mir fehlt die Identität, mir fehlt eine klare Spielphilosophie und mir fehlt auch diese gewisse Kultur. Und das überschneidet sich so ein bisschen mit dem, was Roy Keane gesagt hat, diesen Fokus zu spüren, dass die Spieler unbedingt wollen, dass sie wissen, was sie tun müssen und so weiter und so weiter. Das wirkt ein bisschen zu Larifari. Und das Hauptproblem, was ich noch nach wie vor habe, ist diese Spielidee. Man hat sich jetzt so ein bisschen wieder blenden lassen durch die Champions League. Man hat gegen PSG gewonnen, man hat gegen Leipzig eindrucksvoll gewonnen, 5-0. Aber diese Spiele hatten wieder was gemeinsam. Man war so ein bisschen, man kann nur auf eine Art Tore schießen. Entweder man kontert, man nimmt Standards oder man profitiert von Fehlern des Gegners. Fehler des Gegners war bei Leipzig der Fall. Da konnte man schnell umschalten und diese ausnutzen. In den Topspielen letzte Saison hat man sehr viel gekontert, vor allem gegen City und Co. Aber diese griffige Offensive, diese dominante Offensive, wozu er die Spieler natürlich auch hat, die stand für mich jetzt in 2 Jahren kein einziges Mal auf dem Feld, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das Ding ist ja auch, also ich habe auch Manchester United schon, glaube ich, 3-mal kommentiert diese Saison, letzte Saison ja noch viel öfter am Schluss, da hatte ich, glaube ich, fast jedes Spiel. Was mir immer aufgefallen ist, ja, das sieht ja ganz gut aus, wenn dann so ein Rashford reinzieht, macht ein Tor, wenn Martial geschickt wird, macht ein Tor, wenn ein Bruno ein Freischusstor schießt, wenn er ein Distanzschusstor macht, wenn er einen Ball bekommt, um den Strafraum rum, findet irgendwo eine Lücke, irgendeiner läuft rein, so. Aber das ist ja selten rauskombiniert, sondern die Mannschaften standen so tief gegen United, weil sie immer alle dachten, das wäre ein Konterteam. Und also meistens waren es dann einfach 4 Einzelaktionen und sie haben 4-1 gewonnen. Aber was natürlich nie gut war, ist die Defensive, die war nie gut. Also auch das habe ich jetzt mal gesagt, ich glaube, wenn das Fundament so wackelig ist, wie das von Manchester United, die Defensive, dann kannst du doch nicht mal einen Papierflieger draufstellen und dass der umfällt, weil es geht einfach nicht. Und dann hast du vorne natürlich das Problem, wie du eben sagst, du hast Plan A, der ist gut, aber du hast, oder der ist okay, sagen wir mal so, aber Plan B hast du halt nicht. Und dann musst du drauf wirklich vertrauen, dass diese Spieler wie Bruno, wie Rashford, wie Greenwood, wie Martial oder jetzt wie Cavani, wie auch immer, dass die halt einfach einen guten Tag haben, Pogba natürlich normal eingerechnet, und dass denen irgendwie was einfällt, was dann irgendwie den Gegner aufbricht. Und wenn das nicht passiert, wie eben gegen Arsenal, dann siehst du halt einfach komplett lasch aus, weil dann fehlt dir halt komplett, wozu hast du denn ein Gerüst? Wozu hast du ein Gerüst? Dass du dich daran hangeln kannst, dass du weißt, okay, ich habe den Automatismus schon 100-mal durchgespielt, wenn die kommen, dann müssen wir einfach nur so und so. Wir spielen dann nur noch über die Seite, wir versuchen das und das, wir versuchen es langsamer, wir versuchen es den Gegner zurechtzulegen. Bei Manchester City ist ja genau das Gegenteil. Du kannst da reinstellen, wen du willst, aber jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, was er zu tun hat. Jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, wo ist denn eigentlich das Ziel, wo der Ball zum Angriff hinkommen muss. Er soll dort irgendwo ans Fünfereck und dann legt einer zurück, Tor. So, und das machen die so lange im Training, bis jeder weiß, okay, wir müssen irgendwie da hinkommen und irgendwie kommen wir schon hin, weil wir haben nur gute Fußballer und lassen es prallen. Das System ist dasselbe, darauf vertrauen wir schießen unsere Tore und zack, passiert es. Und das ist das, was bei Manchester United überhaupt nicht der Fall ist. Du hast niemals auch nur ein Muster eines Angriffs gesehen, das du danach nochmal gesehen hast, sondern das Einzige ist, Bruno spielt einen Pass. Ja, okay, das mag ja sein, aber wenn Bruno mal keinen Pass spielt, dann bist du komplett raus, und wenn Bruno kommt, komplett raus ist, dann will ich, glaube ich, gar nicht mal, dass du aufs Feld gehst. Und das ist eben das große Problem bei Manchester United. Und das ist Ole Gunnar Solskjaers Problem auch. Jetzt kann man natürlich sagen, was man so hört, die Spieler fressen ihm aus der Hand, finden ihn cool, finden ihn nett. Ich glaube das auch, dass der super nett ist und dass du, wenn du ihn als Trainer hast, dir denkst, also sagen wir so, wenn es dein Lehrer ist, denkst du dir, es wird eine coole Unterrichtsstunde, weil der ist ganz nett und ja, du hast einen lockeren Chat mit dem und es passt alles und du nimmst so ein bisschen was mit, passt schon. Aber wenn du danach, in 3 Wochen später, eine Schulaufgabe schreibst in diesem Fach, dann glaube ich, wirst du einen anderen Lehrer, weil der bereitet dich, glaube ich, jetzt nicht so darauf vor, dass du sagst, ja, ich kann dieser Prüfung jetzt standhaben, weil da, glaube ich, kommt mir zu wenig. Und das merkt man ja auch auf den Pressekonferenzen, der ja einfach immer alles locker wegmoderiert und ist alles immer so easy und hahaha, no problem, nein, wir haben kein Problem mit Greenwood, er kommt nicht zu spät, das stimmt überhaupt nicht. Nein, wir haben auch kein Problem mit Brandon Williams, auch das stimmt nicht. Nein, Wan-Bissaka hat auch kein Problem, hahaha. Das ist alles so weggewischt und im Endeffekt sind die Probleme aber da, die sind ja nicht weg, weil er moderiert die ja auch nicht weg. Und Pogba ist seit Ewigkeiten ein wabernder Herd. Also das sind ja nur Themen, die er eigentlich nicht, die einfach nur weiterlaufen lässt. Und im Endeffekt, wenn du es dir dann nochmal anschaust, jetzt bin ich auch gleich fertig, er macht sich ja Themen auch noch selbst auf. Er holt Donny van de Beek, das ist sein absoluter Top-Transfer, lässt ihn nicht spielen. Er erzählt einem Dean Henderson, du wirst irgendwann mal die Nummer 1 sein, lässt ihn nicht spielen. Das ist ja irre. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Du hast einen Cavani, der sitzt dann nur auf der Bank und im Endeffekt spielen immer dieselben. Und so ein Pogba bringst du von der Bank, das ist einer der beliebtesten im ganzen Kader, der wird dir irgendwann mal die Kabine auffressen, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder es tut sein Berater. Also das wird, da sind so viel Gefahrenherde drin, dass ich einfach nicht glaube, dass das irgendwie gut geht. Und jetzt dann der letzte Satz wirklich auch, wenn es eine Mannschaft ist, die das abkann und die Profis sind und die super sind und die wissen, wir gewinnen, dann ist alles okay. Ich glaube aber, das ist so ein, ich sage jetzt einfach mal, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, verwöhnter Haufen, glaube ich, trifft so ein bisschen, das sind alles so, ja, uns geht's ja gut, wir sind bei Manchester United, passt schon, so ein wenig diese HSV-Mentalität, so, ja, wir sind in der coolen Stadt, es passt ja alles, ist ein cooler Verein eigentlich, wir müssen so, wenn du da nicht dieses Gefühl zu sagen, ja, auch heute gewinnen wir wieder, das, was du bei Arsenal ja momentan hast, drauf gepfiffen, wir gehen da raus, wir geben alles immer und keiner wird uns jemals überlaufen. Das hast du ja bei Manchester United nicht. Und dann hast du das Problem, dass eben so ein Solskjaer wahrscheinlich dran glauben muss, ohne davor eigentlich wirklich bewiesen haben zu dürfen, kann ich den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, das ist das Problem, weil ich weiß nicht, ob er ihn kann, weil er durfte es ja noch nicht wirklich zeigen. Weil immer dann, wenn es lief, dann ist die Mannschaft wieder irgendwo so ein bisschen schiffbrüchig geworden.
Ja, aber liegt es nicht auch an ihm? Also wenn ich mir jetzt Arteta anschaue, er baut da dieses Konzept auf, er hat eine Kultur implementiert, er hat von Anfang an gesagt, entweder du bist dabei oder du bist raus. Ich habe gedacht, wir kommen ohne den Namen Özil durch die Sendung, aber jetzt muss ich ihn doch erwähnen. Das ist ja das beste Beispiel dafür. Mesut Özil ist unfassbar beliebt in der Mannschaft, er ist unfassbar beliebt auch bei den Fans. Das kommt jetzt ja in der deutschen Bubble, sage ich mal, nicht so rüber, aber in London, bei Arsenal, da denkt man immer noch an die Euphorie, die seine Verpflichtung damals entfachte und an seine Top-Saisons. Aber Arteta hat deutlich gemacht, dass er von Özil zu wenig sieht, ohne Ball, in diesen Sachen, die er von all seinen Spielern verlangt. Er hat ihm Chancen gegeben, er ist raus. Guendouzi hat nicht mitgespielt, weil ihm zu undiszipliniert ist, raus. Und so eine Aktion habe ich von Solskjaer noch nie gesehen. Das ist das, was du gerade sagst, die Spieler, alles so Larifari, bla bla bla. Aber das liegt ja auch an Solskjaer selbst und ich finde, da fehlt einfach diese gewisse Autorität. Er macht ein bisschen zu sehr auf Mr. Nice Guy mit seinen Spielern. Ich bin ein Kumpel, ich habe früher auch gespielt und so weiter. Aber er muss auch mal richtig durchgreifen und eine klare Philosophie haben, die er dann auch verfolgt. Und mittlerweile ist er seit 2 Jahren im Amt. Ich finde auch, dass das Argument Glazers nicht wirklich zieht. Ja, man kann natürlich frustriert sein über die Besitzer bei Man United, aber wenn du dir guckst, was da auf dem Platz steht, Das langt doch bei weitem, vielleicht nicht um Meister zu werden, aber damit müsste man locker in die Top 4 marschieren. Und so locker war das letzte Saison auch nicht. Du hast genug Qualität in der Offensive und wenn du mit deiner Defensive nicht zufrieden bist, dann bau halt dein Konzept auf die Offensive. Also ich weiß nicht, auf der einen Seite gebe ich dir recht, dass die Mannschaft nicht so wirklich mitzieht, aber ich sehe da auch einfach eine ganz große Verantwortung beim Trainer selbst und ich bin mir auch wirklich nicht sicher und ich wünsche da keinem das aus oder dass er gefeuert wird, aber ich bin auch wirklich nicht sicher, ob Solskjaer es kann, so eine Philosophie aufzubauen und auch so ein taktisches Konzept hinzukriegen, dass seine Mannschaft einfach auch so funktioniert, wie du gesagt hast, wie in Man City, wo es die Automatismen gibt, wo die klare Philosophie da drin ist. Also ich habe große Zweifel an Solskjaer und ich denke, dass er auch ein Stück weit selbst dafür verantwortlich ist, wenn er denn entlassen werden sollte.
Ja, also absolut. Ich wollte das nicht irgendwie ein Plädoyer für ihn, sondern ich glaube, es passt einfach insgesamt nicht zusammen. Also das ist, glaube ich, das große Problem. Das Ding ist ja auch, dass er war bei Molde ja am Anfang ganz erfolgreich, okay, aber das ist auch Norwegen, ja. Und das, was du ja, das sage ich immer wieder. Wenn du, nehmen wir mal das Beispiel Niko Kovac vom FC Bayern, den kann sich jeder vorstellen. Ist Niko Kovac ein guter Trainer? Ja klar, also es ist sicherlich kein schlechter Trainer. So, das Ding ist aber, es ist ein Unterschied, ob du Trainer bist bei Eintracht Frankfurt, ein guter Trainer bist, oder ob du es bei Bayern München bist. Wenn du zu Bayern München kommst, dann erwarten alle, du bist über alle Zweifel haben, du hast schon alles gewonnen, du hast schon alles gesehen, du bist mit allen Wassern gewaschen und keiner kann dir was erzählen. Weil, das ist einfach das Anforderungsprofil. Mhm. Jetzt bist du aber Ole Gunnar Solskjaer, der ja eigentlich als Spieler ganz nett war und ganz knuffig, als Typ ist, alles okay, aber die großen Erfolge hat er nicht. Und was kommt nämlich dann immer? Es kommt immer diese eine Frage: Ist ihm Manchester United nicht vielleicht eine Nummer zu groß? Und ich glaube, das ist, war bei Niko Kovac so, der hat nur einen Pokal geholt. Und dementsprechend, ich bin mir auch ziemlich sicher, by the way, nur das können wir notariell jetzt hier festhalten, ich bin mir auch sicher, es wird bei Hansi Flick irgendwann mal kommen. Wenn die 7 Spiele in Folge verlieren, dann wird es heißen, war es ihm nicht doch ein wenig zu groß. Nicht jetzt im Sinne von, das wird jetzt nicht irgendwie katastrophal heftig werden, weil dafür ist er zu beliebt, aber die Fragen werden irgendwann mal kommen, wenn du verlierst. Und das ist bei Manchester United halt einfach heftig, weil dieser Club halt einfach so eine unfassbare Strahlkraft hat. Und du hast eigentlich das, diese Identität, die du nach dem Abgang von Sir Alex Ferguson verloren hast, die hast du seither nicht mehr gewonnen. Bei Mourinho noch ein wenig. Ja. Ich glaube, die sind eigentlich stockdoof, dass die den gehen haben lassen, weil was danach gekommen ist, war ja noch weit schlimmer. Aber im Grunde genommen ist es schon so, dass du einfach seither nicht mehr dieses Gefühl hast, dass da ist jemand, der hat das, der steht dem Ganzen vor. Bei Arteta weißt du, das ist der Boss. Ja, das weißt du mittlerweile. Ja. Also keiner, obwohl er jung ist, zweifelst du nicht an dem, weil der hat so eine Ausstrahlung, der hat so eine Aura, der hat so ein, wenn du ihm schon in die Augen schaust, weißt du ganz genau, okay, der will dir hier die 3 Punkte nehmen, egal was es kostet. Ob er sich hinten reinstellen muss, ob er dich überlauft, genau. Und er hat das Konzept, er hat das Brain, er hat mehrere Konzepte, er weiß ganz genau, okay, der Gegner wird 70% Ballbesitz haben, sollen sie doch. Ist uns doch scheißegal. Wir brauchen doch bloß 3-mal den Ball, wenn wir das in unseren Muster so einarbeiten, dass ihr das, ich sage euch ganz genau, was passieren wird, die spielen den Ball da und da und wenn der Ball da und da ist, will ich, dass ihr zu zweit drauflauft, ihr holt den Ball, spielt ihn sofort zu Aubameyang, der läuft im Zentrum, steht einer, abschließend. So, aber das traue ich jetzt Ole Gunnar Solskjaer ehrlich gesagt nicht zu. Es ist egal, ob gegen groß oder klein, eigentlich immer dieselbe Philosophie. Du versuchst einfach spielerisch da durchzukommen, irgendwie einigermaßen, und du hast ja nie auch nur, also das erste Mal, wo ich wirklich überrascht war, dass er von der Taktik war gegen Paris Saint-Germain, dass er eigentlich mal versucht hat, mit der Fünferkette was zu lösen. Und das hat er ja schon mal gemacht, glaube ich, im FA Cup Halbfinale letzte Saison gegen Chelsea, da sind sie komplett baden gegangen. Aber das ist das erste Mal, dass gegen PSG ein taktischer Kniff, der nicht seine A-Variante war, also nicht dieses 4-2-3-1, dass der funktioniert. Das war das erste Mal gegen PSG. Und das ist halt das große Problem, dass du da einfach zu wenig Variabilität in der Mannschaft hast oder in seinen Ideen hast. Und da es braucht halt einfach für so große Vereine. Ich weiß, dass es hart ist und dieses, aber das ist halt der Job. Ja, du kannst bei den Beatles nicht Frontmann sein, wenn du irgendwo eine Schülerband gesungen hast, sondern du musst Paul McCartney sein. Du musst der eine sein, sonst frisst dich der Rest der Band auf. Das ist nun mal so. Und das ist bei Manchester United dasselbe. Du kannst es nicht schaffen, da irgendwie ein ordentlicher Trainer zu sein. Weil das hast du gesehen, bei David Moyes war auch irgendwie ein ordentlicher Trainer. Und trotzdem hast du das Gefühl gehabt, okay, das wächst ihm jetzt über den Kopf. Obwohl David Moyes ja eigentlich damals einer der härtesten Hunde der Liga war. Aber trotzdem ist es ihm über den Kopf gewachsen, weil du irgendwie das Gefühl hattest, okay, der Verein ist immer noch ein bisschen größer als er. Und das ist, was ich bei Ole Gunnar Solskjaer auch habe, das ist eine Übergangsphase. Ich glaube, dass Ed Woodward einfach so ein Typ ist, der einfach sich dieses Projekt Ole Gunnar Solskjaer sich nicht schlecht reden will, sondern es war sein Trainer, es war seine Idee, es hat ja am Anfang funktioniert. Wenn wir ihm noch ein paar Spieler kaufen, dann wird es auch funktionieren.
Aber warum hat es am Anfang funktioniert?
Ja, genau.
Weil da war ein Scherbenhaufen, genau. Die Stimmung war mies, die Mannschaft hat sich aufgefleischt. Da hätte jeder Trainer meines Erachtens, der irgendwas mit United zu tun hat, danach für eine positive Wendung gesorgt. Und du hast gesehen, die Mannschaft blüht wieder auf, die hat wieder Lust zu kicken. Da hat es einfach so von selbst funktioniert. Aber das lag meines Erachtens nicht so sehr an dem Konzept und dem Trainer Ole Gunnar Solskjaer, sondern einfach um den Umstand, hier ist ein neuer Trainer.
Ja, genau. Das ist eben genau das Ding. Also ich glaube, Pogba hat damals ja gesagt, so quasi, endlich dürfen wir wieder Fußball spielen, endlich ist hier wieder ein positiver Ansatz. Ich glaube, das war es einfach. Die waren einfach froh, von alleine gelassen zu werden. Aber ja gut, natürlich ist es schwierig, weil er tut mir irgendwo auch echt ein bisschen leid. Ich meine, es ist nicht irgendwie, ich habe ja nichts gegen die Person Ole Gunnar Solskjaer. Das habe ich, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern wenn du in so einem Managerposten bist und du machst es halt einfach nicht so oder du bist nicht über alle Zweifel haben, dann musst du halt damit rechnen, dass es passiert. Dafür wird er auch gut bezahlt. Und dafür ist Manchester United einfach Manchester United. Das ist halt nun mal so. Das haben wir bei Unai Emery so gemacht. Genau. Das wurde ja selbst bei Arsene Wenger am Schluss so, dass sie gesagt haben, ich glaube, es wächst ihm über den Kopf. Das ist, glaube ich, das Problem, das er einfach momentan hat. Nichtsdestotrotz, es wird für ihn halt einfach irgendwann mal eng werden, weil ich glaube nicht, dass diese Mannschaft das jetzt nochmal hinbekommt. Die bräuchten einfach wieder so einen Mourinho. Ich glaube jetzt nicht unbedingt Mourinho selbst, aber halt so ein Pochettino, glaube ich, würde da schon ganz gut tun. Neuer Ansatz. Genau. Und ich glaube, auch wenn Pochettino dir gegenübersteht, mit seiner Aura, der ist jetzt nicht unbedingt ein super charismatischer Typ im Sinne von, der erzählt dir Geschichten wie Jürgen Klopp oder so. Aber der hat schon so eine Autorität, ja. Der ist so still und so ruhend, dass du echt das Gefühl hast, so quasi, wow, ich glaube, da ist echt ganz schön was drin in diesem Typen. Und ich glaube, dass der dir schon helfen kann, dich dann einfach anders zu fokussieren als so ein Ole Gunnar Solskjaer, der dir einfach erzählt, yeah, it's no problem, yeah. Okay, yeah, the great character, yeah. So, das glaube ich eben schon, dass da eben dann sowas eben gebraucht wird. Und
ja, und er hat auch dieses klare Konzept, die klare Idee, die Spieler dann einfach auch brauchen, um überzeugt zu werden. Man weiß, wie Tottenham spielte, man weiß, wie Pochettino spielen lässt. Und dann lassen sich die Spieler auch überzeugen, dann sind sie an Bord. Wenn sie genau wissen, was von ihnen verlangt wird, was das Ziel ist, das Gemeinschaftliche, dann sind sie an Bord und lassen sich überzeugen. Und das ist auch so ein Punkt, der für Pochettino meines Erachtens einfach gegen
Solskjaer. Ja, okay. Absolut. Und damit kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem Thema des Tages. Das da lautet Summer Signings. Ja, das ist das große Thema gewesen. Unter der Woche gab es mehrere Artikel drüber. Am Wochenende wurde sich hin und her geschrieben in den großen Zeitungen. Wer ist momentan der beste Transfer des Sommers? Ich fange unverblümt gleich mal an. Wer ist es denn für dich momentan? Wer hat dich am meisten, ohne jetzt groß nachzudenken, the one?
Klar, jetzt fließt noch ein bisschen die Champions League mit ein. Also ich will jetzt noch nicht auf einen festlegen, aber einer, der natürlich sofort die Schlagzeilen erobert, ist Diogo Jota bei Liverpool. Ist eingeschlagen, nicht nur wegen seiner Tore, hat ja jetzt unfassbar viele Tore schon erzielt, seit er da ist, aber auch, weil man so das Gefühl hatte, bei Liverpool läuft es nicht so leicht wie bisher, es war alles so ein bisschen schwerfällig, man hatte Probleme, es lief auf einmal nicht alles für die Mannschaft, man hatte viel Pech, Verletzungen und so weiter, und dann kommt dieser Jota rein, aus dem Nichts quasi, klar, man kennt ihn, aber man hat nicht gedacht, dass er direkt so wichtig sein wird. Und spielt frech auf, bringt frischen Wind rein und überzeugt, schießt Tore dann, wenn die Mannschaft ihn braucht, wenn es bei einem Firmino beispielsweise nicht so gut läuft. Und von daher denke ich, dass Jota hier so ein Mann ist, der ganz, ganz oben auf der Liste steht.
Absolut, also bin ich voll in der Meinung. Ich habe Wolverhampton letzte Saison ein paar Mal auch dann kommentiert am Schluss und da war der gar nicht mehr Stamm. Also der hatte ja so eine gute Phase um Februar rum, als er, glaube ich, 2 Hattricks geschossen hat oder so. In der Europa League, glaube ich, 2 Stück sogar. Also wirklich Wahnsinn. Und dann war er plötzlich raus und du dachtest dir so, was ist denn mit dem los? Und dass dann Liverpool so viel Geld für den ausgegeben hat, da dachte ich mir am Anfang so, okay, wieso jetzt so viel Geld für den? Mhm. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, macht das natürlich alles total Sinn. Also erstens mal Respekt, du hast es mal wieder getan, du hast aus dem Mittelfeld der Premier League Spieler geholt, die dann irgendwie bei dir komplett genial wurden, also so ein Henderson von Sunderland, du hast dann so ein Mané, der ja bei Southampton dann irgendwann mal war und lauter solche Typen, die eigentlich jetzt nicht unbedingt die absoluten Weltklasse-Fußballer waren und plötzlich sagt jeder, Diogo Jota, krass, und der ist in aller Munde, das ist ja wirklich irre, hat gegen Midtjylland das 2-0 erzielt, er hat jetzt das Siegtor erzielt, das Spiel habe ich auch kommentiert, am Wochenende, er hat jetzt wieder das Spiel entschieden in der Champions League, also der ist so verdammt wichtig geworden und was viele Leute da ein bisschen aus den Augen verlieren ist, das ist der perfekte Pressing-Spieler. Das ist jemand, der sehr, 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 sehr hart drauf geht, der sehr intelligent drauf geht, der das bei Nuno Espirito Santo, glaube ich, wirklich auswendig gelernt hat, dieses System. Und deshalb halt so gut bei Jürgen Klopp reinpasst. Dass der Fußball spielen kann, war ja klar. Genau. Aber dass er eben auch so in dieses System reinpasst. Das ist wieder so ein Hybridspieler. Der ist halb Mittelstürmer, der ist halb Außenspieler. Der könnte auch theoretisch die 10 spielen. Also der kann eigentlich alles und ist trotzdem halt auch sehr ballfertig, sehr intelligent, sehr gute tiefe Räume, wie er reinläuft. Ist auch verhältnismäßig schnell. Also der hat eigentlich ziemlich viel. Jetzt nicht unbedingt die Größe und so weiter, aber das ist ja bei Jürgen Klopps Offensivkräften sowieso mehr oder minder egal. Wenn man sich die alle ansieht, das sind jetzt nicht alle nicht die größten, sondern es geht da eben um Wendigkeit, um die tiefen Läufe, um die Intelligenz, sich zu bewegen. Das hat er. Also perfekt. Ich hätte trotzdem
Ja.
Von dir jetzt einen anderen Namen erwartet. Ich hätte gedacht, du sagst Thomas Partey, sagst du gleich. Aber der wird ja momentan auch gehypt ohne Ende. Das wäre so mein, also mir ist der als erster eingefallen, ja, einfach so, weil das einfach ein Typ ist. Das wäre wirklich meine Nummer eins, wenn ich so sagen darf, weil der einfach Arsenal eine ganz andere Komponente gibt. Also ich glaube, das ist so, wenn man sich das mal ansieht und zurückblickt an Arsène Wenger, gefühlt 11 Thomas Rosickis und Alexander Klepp und wie die alle hießen, so schöne, feinfertige Fußballer und so ein richtiger Typ, der sich schmutzig macht, aus dem Maschinenraum, den hattest du selten. Also es war mit Gilberto Silva noch einer, so halb mit Vieira und so, aber danach ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Und dass du sowas jetzt wieder hast im Mittelfeld, dass du einen hast, der dir alles zuläuft, der arbeitet, der trotzdem Dynamik hat, der offensiv weit kreativer ist als sein Ruf, der, ich glaube, gegen Manchester United irgendwie in fast allen führenden Kategorien auf 1 war in diesem Spiel. Dasselbe auch schon in Spielen zuvor. Also ich glaube, das ist wirklich ein Transfer, wo du wirklich sagen kannst, wow, und diese 50 Millionen sind super investiert. Ich habe am Anfang mir immer gedacht, dass ich den gesehen habe, okay, ja, ist halt so ein Typ, der viel läuft, okay, also bei Atletico noch, Typ, der viel läuft und so, okay, aber wie bringt dich der jetzt groß weiter? Ich habe meine Meinung komplett revidiert, der ist wirklich super und was der so zeigt, ist eigentlich, das ist glaube ich eben auch das, was Arteta aus, oder was Arsenal, um das nochmal dann zurückzugehen auf das alte Thema, so in einem Satz zusammenfasst, weg von diesen Klebs hin zu diesen Partys eben, sagen, wir müssen das normale, moderne Spiel annehmen. Ja, es ist nicht mehr alles einfach nur Ball streicheln, sondern es muss auch mal jemand dazwischen gehen. Es muss jemand mit Dynamik kommen, mit Pressing, mit Laufwegen, mit hartem Anlaufen, mit Zweikämpfen, mit Physis. Und das ist er. Also das macht er wirklich perfekt.
Ja.
Absolut.
Nee, ganz bei dir. Also ich hatte auch erst Zweifel, ähnlich wie du zufälligerweise. Weiß nicht, ob ich mir die falschen Atletico-Spiele angeschaut habe. Zugegebenermaßen, es waren nicht so viele. Aber da fand ich ihn nicht so berauschend. Aber dann habe ich auch einen interessanten Artikel gelesen, dass Thomas Partey auch im Simeone-System ein bisschen so limitiert wurde, weil er mit Defensivaufgaben betreut wurde. Wir wissen alle, dass Atletico auch jetzt nicht den frei fließenden Offensivfußball spielt. Aber dass er durchaus dazu in der Lage ist. Und das hat man auch gegen United gesehen, da verteilt er nach 10 Minuten schon Beinschüsse im Mittelfeld, marschiert da durch mit einer Dynamik und einer Entschlossenheit auch. Und das ist etwas, das der Mannschaft sehr gut tut. Hat jetzt noch nicht so oft gespielt, deswegen hatte ich ihn jetzt noch nicht direkt erwähnt, wenngleich ich glauben kann, dass er einer der Top-Transfers wird und eben auch bei Arsenal eine Schlüsselrolle übernehmen wird. Eben wie du sagst, er gibt ihnen diese Komponenten, die seit Vieira fast fehlen. Und gepaart mit seinen offensiven Fertigkeiten, die etwas unterschätzt sind. Also er kann diesem Mittelfeld ein neues Gesicht geben. Und ich glaube auch, dass Granit Xhaka so jetzt ein bisschen dem Ende zugehen wird. Ich halte ihn für unterschätzt. Aber wenn du siehst, was ein Thomas noch kann, das ist ja schon mal eine andere Welt. Er ist viel abgerundeter. Xhaka ist ein herausragender Passspieler, aber dann hört es auch fast schon auf. Und Thomas Partey bringt ja alle Qualitäten mit, die du brauchst. Auch kein Zufall, dass du gegen Leicester in der zweiten Halbzeit verloren hast, als Thomas kaum noch ins Spiel eingebunden wurde. Lag vielleicht noch daran, dass die Spieler noch nicht so an ihn gewöhnt sind, aber gegen United war er überall zu finden und eine herausragende Präsenz. Und wenn er das aufrechterhält, kann er Arsenal da echt ein neues Gesicht
geben. Ja, also absolut, bin ich voll wieder. Also das ist wirklich jemand, der mich sehr beeindruckt hat. Ich würde sagen, lobende Erwähnung würde ich jetzt einfach noch sagen, Callum Wilson. Also ich finde, es ist auch etwas Besonderes, wenn du sagst, der hat jetzt schon 6 Saisontore, glaube ich, sind es. Und das sind 6 der 10 Newcastle-Treffer. Er hat aber, glaube ich, schon eine Vorlage gegeben. Also das ist jemand, der momentan einfach total, also der einfach wie in dieses System passt wie kein anderer. Jemand, der einfach in dieses Konterspiel passt, schnell ist, sehr intelligent ist, gute Laufwege hat. Und ich glaube, das passt enorm. Also das ist wirklich super. Der tut mir manchmal auch leid, weil der einfach so wenig nicht eingebunden wird ins Spiel, weil einfach die Stürmer keine Bindung haben. Aber wenn, ist der sofort da und das macht halt weit besser als Joelinton, der zwar weitere Wege geht, der physischer ist, aber im Endeffekt halt einfach diese Kaltschnäuzigkeit nicht hat. Und das muss man jetzt sagen, gab ja auch viele Fragen, ist der einfach nur in diesem System Bournemouth so gut dagestanden und hat er wirklich diese Premier League Karte oder diese Klasse auch? Aber ich glaube, das hat er bewiesen. Also das ist ein sehr intelligenter Stürmer. Und wenn ich auch noch erwähnen, wenn wir erwähnen müssen, ja, James Rodriguez. Jetzt hat er natürlich am Wochenende nicht gespielt, aber auch das ist natürlich jemand, der hat uns schon gezeigt, was er kann. Also der ist, glaube ich, einer der notenbesten Spieler der Liga und auch der hat natürlich schon super Sachen gezeigt in dieser Saison. Er hat 3 Tore, 3 Vorlagen in 6 Spielen. Das ist schon beeindruckend. Vor allem, wenn man natürlich auch den Fakt nimmt, der kam ja quasi nicht mal fit an. Also er kam mit 60% Fitness oder sowas an.
Ja, absolut. Auch der typische, der typische Fall von Trainer-Spieler-Kombinationen. Immer unter Ancelotti funktioniert es für James Rodriguez. Jetzt muss man auch abwarten, ob es auch in den kälteren Monaten aufrecht erhalten wird von ihm. Aber wie du sagst, bombenmäßig eingeschlagen. Und da gibt Everton auch endlich diesen Flair, den die Mannschaft schon sehr lange vermissen ließ und spielerisch überragend. Dazu würde ich noch erwähnen, habe ich noch auf der Liste stehen, Timo Werner. Ich denke, dass er nicht nur wegen seinen Toren, er hat jetzt 3 Saisontore geschossen in 7 Spielen, aber man sieht einfach diese intelligenten Bewegungen, die Werner macht, diese typischen Mittelstürmerbewegungen. Er ist heiß auf das Tor, er erahnt quasi, wo der Ball sein wird und er gibt dem Spiel endlich so eine Speerspitze, die letzte Saison gefehlt hat. Also das sieht super aus und ich glaube auch, dass da einfach noch viel mehr Tore folgen werden. Bei Chelsea gibt es einige Kandidaten, Havertz perspektivisch, Mendy im Tor macht eine gute Figur. Aber ansonsten würde ich noch erwähnen, Reguillon von Tottenham, Linksverteidiger, kompletter Linksverteidiger, ist schon gar nicht mehr wegzudenken. Und Wesley Fofana von Leicester sieht auch noch sehr interessant aus, junger Innenverteidiger, der scheinbar den Sprung in die Premier League in seinem Alter wirklich mühelos
hat. Ja, absolut. Also ich meine, wer auch in Noten, was die Noten betrifft, sehr, sehr gut wegkommt, Ben Chilwell, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich meine, der kennt die Premier League und das ist einer, der, glaube ich, bei Chelsea die Lücke stopft, die sie seit Ewigkeiten haben. Die hat Sarri nicht stopfen können, die hat zuvor Conte nicht stopfen können und Lampard letztes Jahr auch nicht. Und jetzt endlich mal wieder ein Linksverteidiger, der sich wirklich auch so nennen darf. Dazu Ross Barkley bei Aston Villa. Also das ist, glaube ich, auch jemand, der diesem Team eine ganz andere Funktion gibt, genauso wie Ollie Watkins, darf man auch nicht vergessen. Und auch Gabriel ist schon angeklungen, auch den von Arsenal. Ja, genau, und Martinez im Tor. Also ja. Du hast bei Aston Villa auch sehr, sehr kluges Business, das muss man auch sagen. Die haben das sehr, sehr clever gemacht, dort eben gutes Business gemacht und dementsprechend, ich glaube, da ist auch eine Menge passiert. Zu Timo Werner vielleicht noch eins, weil du den angesprochen hast. Ich hab ihn auch schon ein paar Mal kommentiert jetzt in dieser Saison. Das ist sehr eifrig, sehr laufintensiv, sehr, sehr clever. Es fehlen mir einfach halt nur 2 Dinge. Es fehlt mir manchmal halt so wirklich dieser letzte technische Schliff, weil er ab und zu wirklich einfach mal einen Ball, der gut ist, nicht annehmen kann. Das ist so, das ist so dieses Ding. Und dann hat noch diese Kaltschnäuzigkeit, die er zuletzt bei Leipzig hatte. Aber das wird alles noch kommen der Reihe nach, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann sind wir eigentlich schon beim letzten Namen, den ich noch reinwerfen möchte. Und dann sind wir auch schon durch. Und das ist dann eher so mit einem Fragezeichen versehen. Warum sagen wir jetzt hier nicht Kai Havertz?
Ja, das ist die Frage. Ich habe ihn auch in Klammern aufgeschrieben mit dem Zusatz perspektivisch. Ich kann mir vorstellen, dass er noch ein bisschen braucht. Also er zeigt schon sehr gute Momente im Spiel. Es fehlt noch so ein bisschen die Konstanz. Zahlen sind für den Anfang auch ordentlich. 1 Tor, 2 Assists, also in 7 Spielen. Das ist für den Wechsel in die Premier League jetzt nicht verkehrt. Und ich bin von Kai Havertz extrem überzeugt. Ich glaube auch, dass er voll einschlagen wird, aber man darf auch nicht vergessen, dass er jetzt 21 ist, erstmals das Land verlassen hat, dann gleich in der Premier League bei so einem Top-Club spielt. Also da fehlt noch so ein bisschen die Konstanz, da fehlt auch, glaube ich, so das letzte Selbstbewusstsein. Er wirkt nicht so wie bei Leverkusen, wo er mit breiter Brust spielte, wo er wusste, dass er der Star der Mannschaft ist und er wirkt noch so ein bisschen eingeschüchtert, glaube ich, von Liga und Club, aber das sind Sachen, die sind ganz normal und ich glaube, wenn wir jetzt im Winter oder gegen Ende der Saison nochmal dieses Ranking machen würden, wäre er da ganz oben zu finden.
Also das ist dann wirklich der Abschluss davon, also da bin ich eigentlich nicht so ganz überzeugt davon. Also er hat in der Bundesliga, ist also nicht so physische Liga wie die Premier League, glaube, da sind wir uns einig. Und dort hat er einfach viel mit seinem Talent und mit seinem Intellekt machen können und mit seinem puren, rohen Talent. Und ich glaube, dass das in der Premier League nicht mehr machbar ist. Das heißt, jetzt muss dieser Wechsel kommen zu dem Spieler, der auch mal was mit Physis macht, der einen Schritt voraus ist, der intelligenter ist und der vielleicht auch mal dagegen hält, der auch mal den Zweikampf sucht und nicht einfach sagt, ich dribbel jetzt mal locker ins Mittelfeld und da wird mich eh keiner aufhalten, weil ich habe die Technik, sondern die grätschen dich ab. Das war das beste Beispiel, das ist das Ding gegen West Brom, als er einfach ins Mittelfeld läuft und einfach blind den Ball verliert, weil er einfach denkt, ja, ich kann es ja machen, gar kein Thema. Und das ist eben nicht so, sondern du bist jetzt auf einem anderen, du hast jetzt, das muss man sagen, du hast bei FIFA von Halbprofi auf Weltklasse hochgeschaltet. Und du weißt jetzt die kommen dich holen. Und jetzt musst du einfach zeigen, ich halte dagegen, ich habe die Physis, ich will der beste Fußballer der Welt werden, wie auch immer, was er kann. Also das ist nicht mal übertrieben, sondern das ist einer, der hat eigentlich alles, aber jetzt muss halt einfach muss er ein bisschen von diesem Phlegma weg und muss einfach wirklich zeigen, dass er es kann. Und dann kann das wirklich was werden. Aber jeder Kollege, ja, mit dem ich plötzlich gesprochen habe, der Chelsea kommentierte, sagte, also Havertz gefällt mir irgendwie nicht. Der rennt da irgendwie so mit. Aber irgendwie ist der nicht so der Typ, der irgendwie so, ja, raussticht. Und das ist es. Wenn du den Ball gibst und ihm sagst, und er, denn er kennt ja sofort die Lücke und spielt den Ball auch da rein. Aber dass er sich mal die Bälle holt, ja, ja, ich übertreibe jetzt mal maßlos, wie so ein Effenberg, ja, oder wie so ein Ballack, die sich wirklich hingeschreibt, gib mir den Ball, ich weiß, was zu tun ist, ja, Junge. Das sehe ich bei ihm nicht. Aber da, das ist natürlich auch, ja, wir, du hast gerade gesagt, das ist 21, wovon reden wir? Und das ist, er ist jung und so, aber ja, ich glaube, das ist das, was, da habe ich jetzt so ein bisschen Angst bei ihm, weil er einfach mir es halt noch nie auch nur in Ansätzen gezeigt hat, dass das ein Spiel ist. Das ist halt das, wo ich halt einfach sage, ja, das also müsste ihm jemand sagen.
Ja, ja, das, also die Kritik ist berechtigt, das, also das sehe ich absolut genauso, das fehlt noch, nur ich bin eben sehr von seinem Talent, ja, überzeugt, klar, das langt nicht, gar keine Frage. Aber ich traue es ihm schon zu, dass er diesen Sprung
macht.
Ich auch,
ich hoffe es auch, ja, absolut. Also wirklich, ich bin total, genau, überzeugt von ihm. Ich bin, das ist immer das Ding, wenn ich bei jemandem kritisch werde, dann, weil ich mir immer denke, du kannst so viel mehr, du kannst alles. Weil ja, ja, Spieler, die uns egal sind, die kritisieren wir nicht. Ja, und sondern der ist uns nicht egal, sondern der ist einfach ein, genau, Typ, der hat so viel Potenzial, so viel Talent. Und den wollen wir auch ganz oben sehen, weil ich glaube, ich hätte es auch verdient. Aber ich glaube, das ist einfach, das ist ein ganz normaler Annahmeprozess. Du bist jetzt in einem anderen Laden, du bist in einer anderen Liga und irgendwann macht es bei ihm Klick und dann weiß er, okay, hey, ich habe auch einen Körper, ich kann auch dagegen setzen. Ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht, ich habe mich ein paar Mal abgegrätscht, jetzt zeige ich euch mal, was ich kann. Und dann werden wir einen ganz anderen Kai Havertz sehen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und dann, glaube ich, war es das auch schon von dieser, ja, Folge. Wir sind dann nochmal positiv geendet. Trotzdem noch die Frage, was gibt's bei euch diese Woche bei 90 Plus zu lesen?
Einiges. Es kommt ja ein interessantes Duell auf uns zu. Bayern Dortmund gibt's am Samstag. Man City Liverpool, da gibt's in der Form natürlich Berichterstattung, Vorschauen, Analysen. Ja, alles, was das internationale Fußballnetz
so begeht. Super, genau. Alles klar, ich werde es mir durchlesen, bin ich mir sicher. Und dann werden wir uns bald hier wieder hören. Vielen Dank, Chris, für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass es so spontan geklappt hat. Danke, dass du für Uli eingesprungen bist. Danke für deine Expertise. Und natürlich euch allen viel Spaß, dass ihr bei diesem Podcast viel Spaß auch bei 90 Plus lesen. Ich werde immer mal wieder draufschauen. Sehr interessant, weil eben gute Quellen, kein Quatsch, kein Bullshit. Und das ist eigentlich das Beste, was es gibt. Dann sage ich jetzt vielen, vielen Dank, Chris, nochmal und dir gehören die letzten Worte.
Dankeschön. Tja, vielen Dank für die Einladung. Ich säge schon langsam an Uli Hebels Stuhl.